Grüß Gott und guten Tag aus dem Radio Horeb Studio in Balderschwang, sagt Gabi Fröhlich. Wenn ich in eine Kirche oder Kapelle komme, dann schaue ich mich immer erst einmal um, ob irgendwo ein rotes Lichtlein brennt. Aha, da ist der Tabernakel und damit Jesus im Altarsakrament anwesend. Uns erscheint das völlig selbstverständlich. In einer katholischen Kirche oder Kapelle gibt es in der Regel einen Tabernakel mit dem eucharistischen Herrn. Dabei denken wir kaum darüber nach, dass auch diese Tradition irgendwo ihren Anfang hat. Klar, im Abendmahlsaal würden wir sagen, was ja auch richtig ist, die Einsetzung der Eucharistie durch Jesus selbst. Aber seit wann wird Jesus im Altarsakrament in den kirchlichen Tabernakeln aufbewahrt? Das morgige Fronleichnamsfest hat uns dazu inspiriert, da mal nachzuhören. Und wir stellen fest, mit dieser für uns so kostbaren kirchlichen Tradition hat der heilige Franziskus einiges zu tun und mit ihm auch seine große geistliche Tochter, die heilige Clara. In dieser Spiritualitätssendung, wenn es jetzt weitergeht mit dem vierten Teil in der franziskanischen Gebetsschule, schauen wir heute auf das eucharistische Erbe von Franziskus und Clara. Und dazu begrüße ich Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg, heute auch zu Gast in Balderschwang bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Schwester Petra.
Ja, grüß Gott, liebe Frau Fröhlich. Grüß Gott, alle liebe Zuhörer.
Schwester Petra, Franziskus wird immer so als der Patron der Umweltschützer gesehen, als großer Naturliebhaber und Friedensstifter. Das ist ja auch alles an sich ganz richtig. Aber mir scheint, wenn wir heute über das eucharistische Erbe von Franziskus und auch Clara sprechen, dass wir uns da so ein bisschen den Quellen nähern, die Franziskus genährt hat und ihn zu dem gemacht hat, was er dann auch bis heute berühmt macht.
Ja, es ist sehr interessant, wenn wir das genauer betrachten, dass zur Zeit von Franziskus und Clara in der gesamten römisch-katholischen Kirche diese eucharistische Frömmigkeit erst entstanden ist. Und da wollen wir in dieser Stunde ein paar Blickpunkte darauf werfen. Und ich lade uns ein, dass wir zu Beginn wirklich den Heiligen Geist einladen und bitten, dass er unser Herz erfüllt, unseren Geist erleuchtet, dass wir auch diese Inspiration von Franziskus und Clara und auch das Wort des Herrn immer tiefer verstehen, was es bedeutet: Ich bin das lebendige Brot. Komm, Heiliger Geist, heilige uns. Erfülle unsere Herzen nicht nur mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, nach dem Weg und dem vollen Leben. Entzünde in uns auch dein Feuer, dass wir selber davon zum Lichte werden, das leuchtet und wärmt und tröstet. Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, die von deiner Liebe und Schönheit sprechen. Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe werden, deine heiligen, sichtbare Worte Gottes. Dann werden wir auch das Antlitz der Erde erneuern und alles wird neu geschaffen. Komm, Heiliger Geist, denn die Geister der Dunkelheit bedrohen uns. Komm, Heiliger Geist, erleuchte uns, stärke uns, bleibe bei uns. Amen.
Amen.
Und so wollen wir Jesus selbst zu Beginn unserer Sendung zu Wort kommen lassen, wo er selbst in einer seiner Predigten am See Genezareth ja in diese eucharistische Frömmigkeit zu seinen Lebzeiten schon eingeführt hat, wenn er selber von sich spricht, dass er das Brot des Lebens ist. Der heilige Johannes in seinem Evangelium im 6. Kapitel berichtet uns diese Predigt von Jesus selbst über das Brot des Lebens. Und ich möchte uns gern einige Sätze daraus vortragen und lade Sie ein, dass wir unser Herz öffnen für das Wort des lebendigen Gottes. Jesus spricht zu uns: Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kapharnaum lehrte. Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten: Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, und fragte sie: Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die 12: Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Soweit die Worte Jesu aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Und ich lade uns ein, dass wir einstimmen in ein Lied und Jesus erheben in unserem Herzen, in unserem Geist. Jesus, wir erheben dich, und uns so einstimmen in diese gemeinsame Betrachtung und auch in den morgigen Festtag, dass wir Jesus erheben als das lebendige Brot des Lebens. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb heute Nachmittag, wenn Sie vielleicht im Urlaub oder auch in Ihrer Pfarrkirche Ihre Kirche besuchen und vielleicht auch die verschiedenen heiligen Figuren entdecken und betrachten, die Sie in den verschiedenen Kirchen finden können, so können Sie auch vielleicht hier und da eine Heiligenstatue der heiligen Clara von Assisi entdecken. Clara dargestellt als eine Ordensfrau, aber als Frau in der Hand eine kostbare Monstranz mit der heiligen Eucharistie. Auch hier in dieser wunderschön neu renovierten Kirche in Balderschwang, ja auch einem franziskanischen Heiligen, dem heiligen Antonius, geweiht ist, finden wir, wenn wir sie betreten und betrachten, auf der rechten Seite, vor dem rechten Seitenaltar, eine große Statue der heiligen Clara von Assisi mit der Monstranz. Etwas sehr Außergewöhnliches, wenn wir genauer darüber nachdenken, denn welche Frau hat denn schon eine Monstranz in der Hand mit der heiligen Eucharistie? Normal sind wir es gewohnt, dass nur die geweihten Priester eine Monstranz mit der heiligen Eucharistie uns zeigen, uns damit segnen. Und doch ist seit über 800 Jahren die heilige Clara mit diesem Symbol der Monstranz und der heiligen Eucharistie in unseren Kirchen dargestellt. Diese Figuren wollen darauf hinweisen, dass die heilige Clara eine tiefe innerliche Beziehung zu Jesus, dem eucharistischen Herrn, hineingewachsen ist und auch bezeugt hat mit ihren Schwestern, dass sie die eucharistische Frömmigkeit in ihrem Leben, in ihrer Berufung bezeugt und gelebt hat. In einer Zeit, wo in der Kirchengeschichte erst diese eucharistische Frömmigkeit aufkam. Als im Jahre 1209 der heilige Franziskus mit seinen ersten Gefährten nach Rom geht, um von Papst Innozenz III. Seine Gemeinschaftsregel, die aus Worten des Evangeliums bestanden hat, genehmigen zu lassen. Im gleichen Jahr 1209 hatte eine Augustiner-Nonne in Lüttich, die heilige Juliana, eine Vision, in der ihr in einem Bild gezeigt wurde, etwas Strahlendes, das wie ein Mond ausschaut. Und ihr wurde in dieser Vision klar, dass in unserem Kirchenfestkreis noch irgendein Fest fehlt. Ein Fest, das die heilige Eucharistie verehrt. Wir haben das hohe Osterfest mit den drei österlichen Tagen, dann Christi Himmelfahrt und Pfingsten in den vergangenen Wochen gefeiert. Und so ist 10 Tage nach dem Pfingstfest vor gut 800 Jahren das heutige Fronleichnamsfest entstanden. Durch diese Vision der heiligen Juliana von Lüttich, das damals zu Frankreich gehörte, das heute im heutigen Belgien liegt, ist diese eucharistische Frömmigkeit entstanden und Franziskus hat davon erfahren. Er war ja ein großer Liebhaber auch von diesem Land Frankreich, weil seine Mutter eine Französin war und am liebsten wollte er in der Provinz auch von Frankreich sterben, weil die Menschen dort eben diese eucharistische Frömmigkeit mit Leidenschaft gepflegt und gefeiert haben. Und so wird in den Quellen überliefert einige Worte von Franziskus, wo er darauf hinweist, auf diese eucharistische Frömmigkeit in Frankreich, wenn er sagt, im Namen unseres Herrn Jesus Christus und der glorreichen Jungfrau, seiner Mutter, und aller Heiligen wähle ich die französische Provinz, weil dort ein katholisches Volk wohnt und vor allem deshalb, weil die dortigen Katholiken zum Leib Christi eine große Verehrung tragen. Das freut mich überaus und darum möchte ich am liebsten unter ihnen leben. Und weiter wird in diesem Quellenstift aus dem Speculum Perfectionis berichtet, wenn es heißt, es gab eine Zeit, da schickte der heilige Franziskus Brüder mit Gefäßen zur Aufbewahrung des Allerheiligsten durch die Provinzen, wo sie den Leib des Herrn in ungeziemender Weise untergebracht fänden, sollten diese Gefäße einen würdigeren Aufbewahrungsort für das Allerheiligste abgeben. Sogar eiserne Formen wollte er seinen Brüdern mitgeben, dass sie jederzeit schöne Hostien fertigen könnten. So wird uns aus den Quellenschriften berichtet, erste Anzeichen, dass Franziskus ein leidenschaftlicher Verehrer des Allerheiligsten Altarsakraments geworden ist. In der Zeit, als Franziskus lebte, war er zu Gast im Jahre 1215 auf dem 4. Laterankonzil in Rom. Unter Papst Innozenz III. Wurden vor allem die Missstände, die im Zusammenhang mit der heiligen Eucharistie standen, diskutiert und einfach neue Weisungen festgelegt. Auf diesem vierten Laterankonzil ging es um den würdigen Empfang und auch die würdige Verehrung der heiligen Eucharistie. Denn zur gleichen Zeit gab es ja viele heretische Gruppen, die Katharer und andere, die alles Materielle verteufelten und somit auch das Sakrament der Eucharistie. Es gab aber auch viele Missstände in den eigenen Reihen der katholischen Kirche. Die Priester zur damaligen Zeit waren schlecht ausgebildet, kaum studiert, lebten teilweise in großer Sünde und auch mit Frauen zusammen, und das Sakrament der Eucharistie wurde unwürdig gefeiert. Und doch entstand in Bruder Franziskus eine große Liebe zu diesem heiligen Sakrament, aber auch zu den Priestern, denen er begegnet ist. Und er hat sich nicht von der Sünde dieser Priester abhalten lassen, ihnen Ehrfurcht zu erweisen, weil durch ihre Priesterweihe allein der Leib und das Blut Jesu Christi durch die Wandlungsworte den Gläubigen geschenkt werden kann. Die heilige Clara als seine große geistliche Tochter, sie ist in ihren letzten Lebensjahrzehnten immer tiefer hineingewachsen in einer großen Liebe zu Jesus in der Eucharistie und zur Verehrung und zur Anbetung. Und darum ist sie auch dargestellt, immer wieder mit der Monstranz in der Hand. Auch in unserer Klosterkirche Maria Stern in Augsburg können wir eine große goldene Clara-Statue entdecken mit einer kostbaren Monstranz, die auf die Anbetung in der heiligen Eucharistie hinweist. Das Brot, das heilige Brot, spielt eine tiefe Rolle in der franziskanischen Spiritualität und Frömmigkeit. Es wird uns auch zwei nebensächliche oder indirekte Geschichten, die mit Brot zusammenhängen, auch von der heiligen Clara überliefert. Zu späterer Zeit, als Franziskus schon verstorben war, hat Papst Gregor IX. Immer wieder die heilige Clara in San Damiano besucht. Sie war ja auch lange Zeit krank und auf dem Krankenlager, und doch hat sie immer wieder diesen päpstlichen Besuch bekommen. Und so wird berichtet, dass eines Tages, als der Papst Gregor wieder zu Besuch war in Assisi in San Damiano bei Clara, der Papst Clara bittet, dass sie das Brot, das zum Essen bereitet wurde, doch segnen soll. Clara hat sich geweigert, in Anwesenheit des Papstes das Brot zu segnen. Und da hat er unter Gehorsam sie gebeten, doch diese Geste und dieses Gebet zu vollziehen. Und so wird uns auch in den franziskanischen Fioretti diese Begebenheit mit den Broten wie folgt berichtet. Als Tochter des Gehorsams machte Clara das Zeichen des Kreuzes über die Brote und segnete sie mit großer Andacht. Und wunderbar, sogleich war auf jedem Brotleib ein schönes, geprägtes Kreuz zu sehen. Etliche Brote aß man hernach mit großer Rührung, die größere Zahl aber behielt man wegen des Wunders auf. Auch der Papst betrachtete staunend die wunderbaren Kreuze, welche die Braut Christi hinterlassen. Er dankte Gott dafür und gab der heiligen Clara freudig den Segen. Mit diesen Worten beschreiben die Fioretti diese Begebenheit, wie wichtig es auch bis heute ist, immer wieder das Brot vor dem Essen zu segnen. Und jeder Christ ist berufen zu segnen. Und vielleicht kennen Sie auch noch in Ihrer Familie die Tradition, vor dem Anschneiden der ersten Brotscheibe das Brot im Namen unseres Gottes zu segnen. Vielleicht eine indirekte Begebenheit, das leibliche Brot, das von Clara gesegnet wird und die Kreuze darauf entstehen, von dieser heiligen Frau, die eine große leidenschaftliche Beziehung zu Christus, dem Gekreuzigten, hatte. Und diese Geste auch des Papstes, Gregor IX., Clara zu bitten, als Frau diese Segensgeste zu tun. In dieser Zeit hat Clara auch schon in ihrem Kloster mit ihren Schwestern das heilige Brot, die heilige Eucharistie, in ihrem Gebet, im persönlichen und gemeinsamen verehrt und betrachtet, angebetet, ihren Dank und ihren Lobpreis immer wieder gebracht. Franziskus hat ja von Anfang an seine Brüder gebeten, überall, wo sie eine Kirche oder ein Kreuz sehen, zu sprechen: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, hier und in allen deinen Kirchen, die in der Welt sind, und wir preisen dich, weil du durch dein heiliges Kreuz die Welt erlöst hast. Franziskus hat seine Brüder angewiesen, überall Gott anzubeten, Jesus, der uns durch sein heiliges Kreuz erlöst hat. Und in dieser Tradition stand auch Clara mit ihren Schwestern. Und so wollen wir uns mit hineinnehmen lassen in ein Lied von Bruder Roland Faustin, der dieses Anbetungsgebet von Franziskus vertont hat. Und nehmen wir uns hinein, egal wo wir jetzt sind, in diese weltweite Anbetung und den Lobpreis Jesu Christi.
Hast du die ganze Welt erlöst?
Sie haben eingeschaltet in der Spiritualitätssendung bei Radio Hureb und hören heute den vierten Teil unserer franziskanischen Gebetsschule mit Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Sie ist heute zu Gast bei uns in Balderschwang, und das morgige Fronleichnamsfest ist für uns Anlass, uns mit der eucharistischen Frömmigkeit, der eucharistischen Erbe auch von Franziskus und seiner geistlichen Tochter, der heiligen Clara, zu beschäftigen. Jetzt geht es weiter in den Gedanken von Schwester Petra.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, der Bruder Franziskus war Teilnehmer und Gast beim vierten Laterankonzil 1215 in Rom, als es um eine würdige Aufbewahrung und Verehrung der heiligen Eucharistie gegangen ist. Weil die Erfahrung der letzten Jahrzehnte war in der Kirche, dass es oft wirklich zu verwahrlosten Kirchen, zu verwahrlosten auch Feier der heiligen Eucharistie gekommen ist, dadurch, dass die Priester zur damaligen Zeit nicht gut ausgebildet waren. Diese Frömmigkeit oder das, was für uns heute normal ist, in unseren katholischen Kirchen, die heilige Eucharistie in den Tabernakeln aufzubewahren, diese Tradition gab es bis zur Zeit von Franziskus zu Beginn des 13. Jahrhunderts nicht. Man hat meistens eben die heilige Eucharistie miteinander gefeiert und das heilige Brot, die Hostien, wurden aufgebraucht. Oder vielleicht eben in irgendein kleines Gefäß auf die Seite gestellt, aber oft an unwürdigen Orten. Oder wenn auch die Eucharistie zur Krankenkommunion zu den Menschen getragen worden ist, oft in einer sehr unwürdigen Weise. Das vierte Laterankonzil hat sich damit beschäftigt, weil vor allem auch die heretischen Gruppierungen der damaligen Zeit dies an der katholischen Kirche angeprangert haben. Und oft auch das Materielle, die Sakramente verteufelt haben, wie die Katharer und die Patharinen. Franziskus ist sozusagen mit seinen Brüdern ein Propagandist für die Lehre der heiligen Eucharistie in den nachfolgenden Jahrzehnten nach dem vierten Laterankonzil geworden. Er hat selbst begonnen, an alle Gläubigen, an seine Mitbrüder, an seine Oberen, ja sogar an die Lenker der Völker, Briefe zu schreiben, in denen er von einer würdigen Verehrung und dem Umgang der heiligen Eucharistie spricht. Selbst in seinem Testament spricht er davon. Und er weist in fast allen seinen Briefen immer wieder darauf hin, dass wir eben in der Eucharistie, im heiligen Leib und dem heiligen Blut, Jesus Christus im Heiligen Geist schauen und begegnen können. Das sind die einzigen Dinge, die wir leiblich greifen und verkosten können. Und Franziskus selbst war so von dem ergriffen, dass er nicht aufhört, es den Menschen zu sagen und zu vermitteln. Selbst wenn er in der Mitte seines Testamentes wie folgt schreibt: Und deswegen tue ich das, weil ich leiblicherweise von ihm, dem höchsten Sohne Gottes, in dieser Welt nichts sehe als seinen heiligsten Leib und sein heiligstes Blut, das sie selbst empfangen und sie allein den anderen darreichen. Und diese heiligsten Geheimnisse will ich über alles hochgeachtet, verehrt und an kostbaren Stellen aufbewahrt wissen. Und mit diesen kostbaren Stellen sind auch dann die eingeführten Tabernakel, dieses heilige Zelt Gottes, gemeint. Franziskus, er schreibt sogar einen Brief an alle Gläubigen, an alle getauften Christen, zu denen wir uns heute auch zählen dürfen. Und er schreibt da wirklich mit eindrücklichen Worten und will die Menschen hinführen zu einer würdigen Verehrung des heiligen Leibes und des heiligen Blutes. Und an dieser Stelle möchte ich aus diesem Brief an die Gläubigen, den er auch quasi nach 800 Jahren auch an uns die Worte richtet, Franziskus selbst zu Wort kommen lassen, wenn er schreibt und uns zuspricht. Und dem Leiden nahe feierte Jesus das Ostermahl mit seinen Jüngern. Und er nahm das Brot, sagte Dank und segnete und brach es, indem er sprach: Nehmet und esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und sprach: Dies ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Danach betete er zum Vater und sprach: Vater, wenn es geschehen kann, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und sein Schweiß wurde wie Tropfen Blutes, das zur Erde ringt. Er legte aber seinen Willen in den Willen des Vaters und sprach: Vater, es geschehe dein Wille, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dieser Vaters Wille war der, dass sein gebenedeiter und glorreicher Sohn, den er uns geschenkt hat und der für uns geboren wurde, sich selbst durch sein eigenes Blut als Opfer und Gabe auf dem Altar des Kreuzes darbringen sollte. Nicht wegen sich, durch den alles geschaffen ist, sondern für unsere Sünden, indem er uns ein Beispiel hinterließ, damit wir seinen Fußspuren folgen. Und er will, dass wir alle durch ihn gerettet werden und ihn mit unserem reinen Herzen und keuschen Leib empfangen. Aber es sind nur wenige, die ihn empfangen und durch ihn gerettet sein wollen, obgleich doch sein Joch süß ist und seine Bürde leicht. Franziskus schreibt in seinen Briefen eine Eucharistie-Katechese, weil die Menschen zu seiner Zeit auch durch die ungebildeten Priester nicht dieses tiefe Geheimnis verstanden haben. So versucht Franziskus in seinem Brief mit den Worten des Evangeliums die Liebe zu Jesus und dem eucharistischen Altarsakrament den Menschen wieder nahe zu bringen. Und er bittet auch die Priester in seinen Ermahnungen, würdig dieses Sakrament zu feiern. Denn auch die einfachen Menschen, die nicht so gebildet waren in der Theologie, können durch eine würdige Feier das große Geheimnis im Heiligen Geist in ihrem Herzen erahnen. Von Franziskus sind viele Ermahnungen uns hinterlassen. Und die erste Ermahnung, die uns überlassen ist, ist auch eine Katechese, eine Ermahnung zum würdigen Umgang mit der heiligen Eucharistie, wie er wie folgt auch uns ans Herz legt. Heute, auch wenn wir 800 Jahre nach Franziskus leben, ist es uns auch wichtig und hilfreich, vielleicht seine Worte zu hören und zu bedenken. Franziskus weist uns Folgendes zu: Ich bitte euch im Herrn, alle meine Brüder Priester, die Priester des Allerhöchsten sind und sein werden und zu sein verlangen, dass sie, so oft sie nur die Messe feiern wollen, selber rein und in reiner Gesinnung, mit Ehrfurcht und in heiliger und reiner Absicht das wahre Opfer des heiligsten Leibes und Blutes unseres Herrn Jesus Christus darbringen. Nicht um irgendeiner Sache willen, auch nicht aus Furcht oder Liebe zu irgendeinem Menschen, als wollten sie den Menschen gefallen. Alle anderen, die nichts von eben diesem Geist haben und ihn zu empfangen wagen, essen und trinken sich das Gericht. Franziskus ist sehr klar in seinen Ausführungen, wenn er das schreibt, dass es auch zu einem würdigen Empfang der heiligen Eucharistie wichtig ist, zu bedenken, was wir da empfangen. Franziskus ist ein Mann der Tat und des Wortes und er gebraucht auch verschiedene Bilder. Und ein eindrückliches Bild in dieser Ermahnung kann uns vielleicht auch heute helfen, im Herzen zu verstehen, was dieses eucharistische Altarsakrament für uns persönlich bedeuten kann. Im folgenden Bild beschreibt Franziskus dieses Herabkommen Gottes. Gott, Jesus, möchte uns begegnen. Er kommt auf Augenhöhe. Er macht sich klein. Gott ist demütig, um uns begegnen zu können. Und Franziskus beschreibt es wie folgt. Seht doch, täglich erniedrigt er sich. Wie er einst vom königlichen Thron herab in den Schoß der Jungfrau kam. Täglich kommt er selbst zu uns und zeigt sich in Demut. Täglich steigt er aus dem Schoß des Vaters in den Händen des Priesters herab auf den Altar. Und wie er sich den heiligen Aposteln im wirklichen Fleisch zeigte, so zeigt er sich uns auch jetzt im heiligen Brot. Und wie diese beim Anblick seines Fleisches nur Fleisch sahen, aber glaubten, dass er Gott ist, weil sie ihn mit geistigen Augen schauten, so lasst uns, die mit leiblichen Augen Brot und Wein sehen, schauen und fest glauben, dass es lebendig und wahrhaftig sein heiligster Leib und sein Blut ist. Und auf diese Weise ist der Herr immer bei seinen Gläubigen, wie er selbst sagt, ich bin bei euch bis zur Vollendung der Welt. Diese Worte aus seiner ersten Ermahnung wollen uns wirklich daran erinnern, dass Gott täglich zu uns kommen will, dass er täglich durch die Wandlungsworte des Priesters herab vom Himmel steigt, in die Hände des Priesters bei der Wandlung, um auf unserem Altar gegenwärtig zu werden. Er, der in Demut sich klein macht und sich wie ein Lamm schlachten lässt, ihm gebührt aller Lobpreis, alle Ehre und Macht. Denn er ist das Lamm, das alleine würdig ist, geschlachtet zu werden, um uns zu erlösen.
Sie hören in der Spiritualitätssendung den vierten Teil unserer franziskanischen Gebetsschule mit Schwester Maria Petra Grünert von den Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg. Vielen Dank für Ihre Gedanken, Schwester Petra. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können jetzt auch anrufen in dieser Sendung. Vielleicht haben Sie noch Fragen auch zur eucharistischen Frömmigkeit des heiligen Franziskus und auch der heiligen Clara. Sie können gerne anrufen und mit Schwester Petra sprechen unter 089 517 008 008. Die Hörernummer von Radio Horeb direkt zu dieser Sendung Franziskanische Gebetsstuhle und heute besonders mit Blick auf das morgige Fronleichnamsfest. Die eucharistische Frömmigkeit von Franziskus und Clara 089 517 008 008. Schwester Petra, wir haben zum Schluss viel gehört von der eucharistischen Frömmigkeit, auch der großen Verehrung, die der heilige Franziskus für die Eucharistie hatte, für das Altarsakrament und wie er sich auch dafür eingesetzt hat, dass das Allerheiligste einfach auch in den Kirchen würdig aufbewahrt wird und auch gegenwärtig ist in den Tabernakeln der Kirchen. Das war damals überhaupt erst angefangen, dass man so regulär in Kirchen, Kapellen eben das Allerheiligste im Tabernakel hatte. Die heilige Clara, die hat ja im Kloster in der Klausur gelebt, ein strenger Klausurorden, die Klarissen meistens nicht, also von der Tradition her. Und damit war sie ja nun noch mal ganz besonders eben da beim Allerheiligsten angesiedelt. Ich kann mir vorstellen, dass für sie die Eucharistie nicht minder wichtig war.
Also Clara lebte ja in diesem Kloster San Damiano, in dem einerseits diese große Kreuzikone, die zu Franziskus gesprochen hat, Franziskus, baue meine Kirche wieder auf, gestanden hat und vor der Clara und ihre Schwestern viel Zeit verbracht haben im persönlichen und gemeinschaftlichen Gebet, auch in der Betrachtung des leidenden und gekreuzigten Christus. Und als dann diese Tradition der Tabernakel entstanden ist, hat auch San Damiano einen Tabernakel bekommen, wenn nicht sogar zwei. Wer schon einmal in San Damiano war, findet unten im großen Kirchenschiff bis heute einen Tabernakel im Zentrum der Brüdern und der Gläubigen, wenn gebetet wird und dort auch immer wieder eucharistische Anbetung gemeinsam gestaltet wird. Aber auch oben in der Nähe des Krankenlagers der heiligen Clara ist ein kleines Krankenoratorium bis heute zu sehen mit einer Nische für einen weiteren Tabernakel. Wir wissen aus der Geschichte, die heilige Clara war gut 30 Jahre krank und immer wieder längere Zeit auf ihrem Krankenlager gebunden und gefesselt und konnte oft nicht in die Kirche hinuntergehen zum gemeinsamen Gebet. Aber neben dem Krankenlager war eben diese kleine Krankenkapelle, eben auch, wo der eucharistische Herr aufbewahrt worden ist. Und Clara hat auch in der Betrachtung der Eucharistie sich immer wieder tief hineingesenkt in die Liebe Jesu, in sein Wirken, in sein Sprechen, aber vor allem auch in der Stille, im Lobpreis und im Dank in der Gegenwart der Eucharistie. Und ihr war diese Verehrung der Eucharistie ein großes Herzensanliegen, sodass sie auch auf ihrem Krankenlager mit persönlicher Handarbeit kostbare Kelchtücher, Korporalien, ja sogar eine Albe für den heiligen Franziskus gestickt hat und diese liturgischen Gegenstände, die Korporalien und Kelchtücher immer wieder den Brüdern gegeben hat, die sie hinausbringen sollten in die verschiedenen Kirchen, die sie betreuen oder besuchen, um dort wirklich saubere Kelchwäsche für die Feier, für eine würdige Feier der heiligen Messe vorhanden zu haben. Clara, auch wenn sie krank ist und gebrochen in ihrer Gesundheit, sie tut alles, um eine würdige Feier der Eucharistie durch ihre Handarbeit zu unterstützen. Und eindringlich wird ja auch die Kraft des Allerheiligsten Sakramentes in der Eucharistie bezeugt, als im Jahre 1240, etwa 13 Jahre vor ihrem Tod, die Sarazenen, heute würden wir sie als Muslime bezeichnen, die durch Europa zogen, auch die kleine Stadt Assisi und das Kloster San Damiano, das außerhalb der Stadtmauern lag, bedroht haben. Die Schwestern von Clara bekamen große Angst, als sie hörten, die Sarazenen kommen immer näher. Und Schwester Clara, ihre Mutter, ihre geistliche Mutter, lag krank auf dem Krankenbett. Und die Biografen berichten dieses Ereignis wie folgt: Im Vertrauen auf die Eucharistie, wie Clara durch ihr vertrauensvolles Gebet in der Kraft des Sakramentes diese Sarazenen zurückweist. Die Biografen und die Quellenschriften berichten Folgendes. Im Protokoll zur Heiligsprechung der heiligen Clara heißt es: Die Schwestern fürchteten das Eindringen von Sarazenen und Tataren und anderen Ungläubigen und baten die heilige Mutter, dass sie mit dem Herrn das Kloster verteidigen würde. Und sie, die Mutter, antwortete: Meine Schwestern und Töchtern, habt keine Angst, denn der Herr wird euch verteidigen und ich will euer Beweisstück sein. Und wenn die Feinde ins Kloster eindringen, könnt ihr mich vor sie hinlegen. Ihr Biograf schreibt weiter Folgendes: Die Frauen vergingen vor Angst, ihre Stimme erzitterte vor Furcht und sie brachten Wehklagen vor die Mutter hin. Sie aber, die krank da niederlag, blieb furchtlos und ließ sich zur Türe führen, vor die Feinde hinlegen. Und vor sich her ein silbernes, innen mit Elfenbein ausgelegtes Kästchen, in dem der heilige Leib der Heiligen andächtig verehrt wurden. Er ließ sie tragen. Als sie sich im Gebete Christus, ihrem Herrn, ganz und gar anheimgegeben hatte, sprach sie unter Tränen: Willst du, mein Herr, deine wehrlosen Mägde, die ich in deiner Liebe erzogen habe, den Händen deiner Heiden überliefern? Beschirme, Herr, ich bitte dich, diese deine Dienerinnen, die ich eben jetzt nicht mehr beschützen kann. Bald darauf hörte Clara von dieser neutestamentlichen Sühnestätte her eine Stimme, wie die eines Knäbleins an ihr Ohr dringen: Ich werde euch immer behüten. Und wer dieses Oratorium in San Damiano in der Nähe des Krankenlagers kennt, weiß, dass in der Nische heute Jesus als kleines Kind in die Nische des Tabernakels hineingezeichnet worden ist von Künstlern der nachfolgenden Generationen, um an dieses Ereignis zu erinnern, dass aus diesem Tabernakel, dem Ort, wo Jesus im eucharistischen Brot gegenwärtig war, er wie ein kleiner Junge zu Clara sprach: Hab Vertrauen, ich werde euch immer behüten.
Also das ist dann die berühmte Geschichte, weswegen auch die heilige Clara mit der Monstranz gezeigt wird in den Darstellungen, die wir so kennen. 089-517-008-008, das ist die Nummer, unter der Sie in dieser Sendung anrufen können. Und ich begrüße Frau Lechner, die uns aus Bad Aibling anruft. Grüße Sie, Frau Lechner, guten Tag.
Grüß Gott, spreche jetzt mit der Schwester Petra.
Die hört Sie auch, ja.
Ja, ich freue mich immer so, ich mag das so gern hören. Sie haben so eine nette Stimme, also da kann man sich alles merken. Sie also einmalig, und ich habe Ihnen schon mal einen Brief halt geschrieben, und Sie merkt man, Sie sind überzeugt, Sie sagen, und selber begeistert von dem, was Sie uns sagen. Jetzt nur ein Satz zu der Eucharistie. Ich habe mal gelesen, und dieser Satz ist mir sehr wichtig. Wir haben jetzt auch die Anbetung so teilweise eingeführt in der Pfarrei. Und das hat einmal eine junge Frau gesagt, vor dem Tabernakel, also beziehungsweise noch mehr, finde ich, vor dem Allerheiligsten in der Monstranz, da ist man der Nähe und Ausstrahlung Gottes ausgesetzt. Und was wollen wir denn mehr? So was Großes, so denke ich mir immer. Und so was Heiliges, der Nähe und Ausstrahlung Gottes ausgesetzt sein. Das ist doch wunderbar. Und da denke ich immer dran. Und ich freue mich sehr über Ihren Vortrag. Vielen Dank und vergeht's Gott.
Ja, Frau Lechner, vielen Dank für Ihr Zeugnis. Diese Begeisterung, die Sie selber gerade beschrieben haben, von so einer Begeisterung muss eben auch Bruder Franziskus und Schwester Clara ergriffen worden sein, dass sie einfach im Herzen tief diese Erfahrung gemacht haben: Ja, Jesus ist mit dem Vater im Heiligen Geist wirklich hier im Tabernakel gegenwärtig. Gott ist uns ganz nah. Und denke ich, heute erleben wir ja auch in den letzten Jahren wieder ein Erwachen der eucharistischen Frömmigkeit, der Anbetung heute. Es entstehen an vielen Orten Zeiten der Anbetung, die sich immer mehr ausdehnen, wie auch hier in der Studiokapelle in Balderschwang, wo die große Sehnsucht ja vom Pfarrer Koch und dem ganzen Team da ist, hier 24 Stunden, 7 Tage der Woche lang irgendwie zu gestalten und vor dem Herrn zu knien, zu danken, zu lobpreisen, ja, ihn aber auch zu uns sprechen zu lassen. Anbetung bedeutet ja auch wirklich, still zu werden vor dem eucharistischen Herrn, vor Jesus, unsere ganzen Sorgen am Anfang abzuladen und dann Hörende zu werden. Was will Gott, was will Jesus mir sagen? Und sich von seiner Gegenwart wandeln zu lassen, aber auch in den persönlichen Lobpreis und Dank alleine oder gemeinsam einzustimmen.
Vielleicht gerade in unserer Zeit, die so zerrissen ist und gehetzt, wirklich wie eine Kur, eine Medizin, die der Herr uns schenkt. Ja, danke schön, Frau Lechner. Und ich begrüße zum Schluss dieser Sendung noch ganz geschwind Frau Fächler, die uns aus Ankung anruft. Grüß Sie, Frau Fächler.
Grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, Schwester Petra.
Grüß Gott.
Ja, wenn man dann hört, dass schon Franziskus und die heilige Clara so eine große Liebe zur Eucharistie hatten. Und morgen haben wir das Fronleichnamsfest. Wir haben keinen Feiertag hier. Ich frage mich nur, müssten wir nicht auch mal, oder wie ist das denn, oder wie sehen Sie das? Wir beten um die Einheit der Christen. Und diese Liebe und dieses Geschenk der Eucharistie auch in unseren Kirchen, mit der ständigen Gegenwart Christi, die wir ja gar nicht so würdigen, wie sehen Sie das, wenn unsere protestantischen Brüder und
wie
Schwestern
kann das mit
doch
der,
gar keine Beziehung dazu
wie
haben?
Wie kann das mit der Ökumene dann zusammengehen? Da können wir ganz schnell noch, Schwester.
Und sollten wir da beten darum, dass sie auch dass sie doch wirklich auch in diese Nähe kommen und auch, dass es nicht nur ein Brauch hinterher ist, wenn eine Einheit kommen würde, ein Brauch der Katholiken, sondern dass sie wirklich auch diese Freude haben, dass wir das haben.
Ja.
Während wir natürlich beten könnten, dass wir eine größere Liebe zur Heiligen Schrift haben. Das haben ja die evangelischen Christen doch in mancher Beziehung mehr zur täglichen Schriftlesung.
Ja, danke schön, Frau Fechler, für Ihren Hinweis, Ihre Frage. Ganz schnell noch, Schwester Petra.
Wenn wir eben auf Heiligen Franziskus schauen, der ja vor der Reformationszeit lebte, hat er ja auch die Kirche auch mit Clara und anderen Heiligen erneuert, im Blick eben auf das Wort Gottes, sich von der Heiligen Schrift wirklich ansprechen zu lassen und gleichzeitig von einer tiefen Verehrung der Eucharistie. Und wie Sie vielleicht vom eigenen Leben kennen, der Glaube, dass Jesus in der Eucharistie gegenwärtig ist, ist für mich persönlich ein Glaubensgeschenk, ein Gnadengeschenk. Wir können es keinem anderen erklären, dass er glauben soll, dass Jesus dort ist. Aber wir können beten um die Kraft des Heiligen Geistes, um das Licht des Heiligen Geistes, der die Wahrheit uns lehren will, dass er auch unseren Schwestern und Brüdern in den reformatorischen und anderen Kirchen in diese tiefe Wahrheit des Eucharistiesakramentes hineinführt. Nur der Heilige Geist, so bin ich überzeugt, kann in diese tiefe Wahrheit wieder einführen und zurückführen, und dass er uns Katholiken auch wirklich die Liebe zum lebendigen Wort Gottes, der Heiligen Schrift, auch neu weckt, so wie es Franziskus und Clara mit ihren Brüdern und Schwestern vor 800 Jahren uns schon vorgelebt haben und viele andere Heilige in der Kirchengeschichte auch.
Ja, vielen Dank, Frau Fechler. Dankeschön auch Schwester Petra Grünert für diese franziskanische Gebetsschule am Vorabend des Fronleichnamfestes, besonders zur Heiligen Eucharistie. Ihre Gabi Fröhlich.